Es ist schön, ihr lieben Besucher, dass ihr unsere Kulturhauptstadt aufgesucht habt. Das Kulturhauptstadtjahr ist ja nun schon zum größeren Teil vorbei. Und wenn man nach Zeichen sucht, dass sich hier und da etwas in Chemnitz verbessert hat, man findet da was, wenn man sucht. Erst vergangene Woche wurde zum Beispiel eine neue Brücke für Fahrradfahrer eingeweiht, das fehlende Teilstück von einem bereits sehr gut ausgebauten Radweg im Westen der Stadt. Und unsere Kinder, beides begeisterte Fahrradfahrer, die waren bei der Eröffnung dieser Brücke mit dabei. Und ich habe mal Statistiken angeschaut und tatsächlich belegt Chemnitz momentan im Ranking der Lebenszufriedenheit deutscher Städte Platz 16 von 40. Also wir liegen im oberen Mittelfeld. Das Schlusslicht bildet übrigens die Ostseemetropole und Hafenstadt Rostock. Dort sind die Leute aus irgendeinem Grund nicht ganz so zufrieden mit ihrem Leben. Ich weiß nicht, wen Sie gefragt haben. Statistiken, ne, werden ja so oder so erstellt. Auch bei anderen Statistiken schneidet die Stadt Chemnitz ganz passabel ab. Laut Kriminalstatistik liegen wir momentan im Jahr 2025 auf Platz 10 der sichersten Städte. Zwar hat die Kriminalität in vergangenen Jahren zugenommen, aber pro 100.000 Einwohnern sind es zurzeit nur 8.000 Straftaten. Zum Vergleich, in Bremen kommen auf 100.000 Einwohner etwa 15.000 Straftaten. Bremen bildet damit leider das Schlusslicht in der Kriminalitätsstatistik. Können wir also zufrieden sein, oder? Wir stehen besser da in Chemnitz. Beim Vergleich mit anderen Städten, anderen Menschen, findet sich immer jemand, der schlechter dasteht als wir. Ein gutes Gefühl, oder? Auch in geistlicher, religiöser Hinsicht kann man ins Vergleichen verfallen. Es gibt immer Menschen, die man als schlechtere Nachfolger von Jesus bezeichnen könnte. Ne? Aber Jesus, der durchkreuzt all unsere Statistiken. Bei ihm geht es nicht um gefühlte Lebensqualität, bei ihm geht es um wahres Leben. Auch die Kriminalitätsstatistik hätte den Herrn wahrscheinlich gar nicht so vordergründig interessiert. Ihr wisst, er hat sogar zu vielen Menschen mit krimineller Vorgeschichte tiefe Beziehungen aufgebaut. Das größte Problem hat Jesus mit Menschen, die ein relativ normales Leben führen und deswegen auch gar nicht einsehen, warum sich etwas bei ihnen ändern sollte. Jesus, das ist für viele eine Störung ihrer Routine. Wir haben im ersten Teil von Matthäus Kapitel 11 bereits gesehen, dass es unserem Herrn sehr am Herzen liegt, Änderung und Wachstum zu bewirken. Er hat von Johannes dem Täufer geredet, dem größten Propheten, der je gelebt hatte, der den Weg für das Kommen von Jesus bereitet hat und der die Menschen zur Umkehr aufgerufen hat. Viele hatten darauf reagiert, viele aber auch nicht. Zu bizarr hat dieser enthaltsame Wüstenprediger auf viele gewirkt und vor allem auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dann kam Jesus und er war anders als Johannes. Der hat nicht enthaltsam gelebt, aber er gefiel vielen führenden Meinungsmachern auch nicht. Vor allem, dass er mit außenstehenden Menschen Tischgemeinschaft pflegte. Also egal ob Johannes oder Jesus, es gab Menschen, denen konnte man es nicht recht machen. Und diese Menschen waren folglich auch taub für den Ruf zur Umkehr, für den Ruf zu Jesus. Und deshalb verschärft sich nun der Ton ab Vers 20. Jesus nimmt drei Städte ins Visier. Hafenstädte am Ufer des Sees von Genezareth. Die Namen dieser Ortschaften sind uns nicht ganz so geläufig wie Hamburg, Bremen oder Rostock. Mit dem Ort Bethsaida, das ist dort, wo der Jordanfluss in den See fließt, werden übrigens drei der Apostel in Verbindung gebracht, nämlich Petrus, Andreas und Philippus. Aber war das jetzt automatisch eine gute Stadt, nur weil einfache Fischer von dort sich berufen ließen? Korazin liegt etwas nördlicher und war sicherlich eine der Ortschaften, die Jesus besucht hat. Es heißt ja an einer anderen Stelle, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer. Er muss also auch in Korazin gewesen sein. Aber am besten ist uns die Stadt Kapernaum benannt oder Kapharnaum, wie es wortwörtlich heißt, Dorf Nahums. Es wird mit diesem alttestamentlichen Propheten Nahum in Verbindung gebracht. Diese Stadt hat Jesus sogar zu seinem Hauptquartier erwählt, nachdem er damals aus Nazareth weggezogen war. Und diese Städte, vor allem Kapernaum, konnten auch etwas Einmaliges vorweisen. Nämlich eine beeindruckende Liste von Wundertaten, die Jesus dort vollbracht hatte. Erinnert ihr euch noch an den Hauptmann von Kapernaum, dessen Diener geheilt wurde aus großer Entfernung? Oder an die Schwiegermutter von Petrus? Ihr seht, Jesus liebt auch Schwiegermütter. Ne? Deren Fieber Jesus weggenommen hatte. Oder an den Gelähmten, der von seinen Freunden durchs Dach herabgeseilt wurde, damit er vor Jesus landete und von ihm geheilt werden konnte. Natürlich hat Jesus zuerst was anderes gemacht. Er hat erstmal die Sündenschuld weggenommen, das war wichtiger. Und dann hat er ihn als Bonus auch noch geheilt. Oder die Tochter des Synagogenvorstehers, die Jesus wieder erweckt hat. Niemand, der damals in der Gegend lebte, hätte sagen können, ich habe noch nie etwas von irgendwelchen Wundern von Jesus gehört. Und doch erwiesen sich gerade die Menschen in dieser Gegend als erstaunlich stur. Der heidnische römische Hauptmann, sagte Jesus, der hat mehr Glauben als die meisten der israelischen Landsleute. Oder dort, wo Jesus einen Mann von Dämonen befreit hat, am anderen Ufer des Sees, da haben die Einwohner zu ihm gesagt, geh wieder weg. Und dort, wo Jesus sich dem Gelähmten zuwendet, das sagen die Gelehrten, der lästert. Und als Jesus einen Stummen heilte, da sagten einige, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sehen wir also, dass eine Menge an Wundern nicht automatisch mehr Glauben bewirkt. Manche sagen ja, ich würde ja glauben, wenn ich nur ein einziges Wunder sähe. Ich glaube nicht. Zu viele Beispiele beweisen das Gegenteil. Wisst ihr, Wunder helfen demjenigen, der schon bereit ist zu glauben. Sie liefern ihm eine weitere Bestätigung. Aber ursächlich beruht der Glaube nicht auf Wundern, sondern zuerst auf Gottes Wort, auf der Botschaft selbst. Wer diese Botschaft, wer Jesus ablehnt, den wird auch keines seiner Wunder überzeugen. Und dieser Jesus hat jetzt eine ziemlich provokante Botschaft für die Städte Bethsaida, Chorazin und Kapernaum parat. Seine Städtestatistik, sein Ranking funktioniert allerdings ein bisschen anders. Er bezieht sich gar nicht auf das aktuelle Jahr, vielleicht gab es damals auch irgendwelche Statistiken. Ihr wisst, die Römer haben sicherlich Steuerlisten geführt, ne? Das war die wichtigste Statistik für die Römer. Aber Jesus hat eine ganz andere. Seine Einstufung der Städte geschieht irgendwie zeitübergreifend. Er vergleicht die drei Ortschaften mit berühmt-berüchtigten Städten aus dem Altertum, die jeder Jude aus der biblischen Geschichte kannte. Nämlich Tyros, Sidon und zuletzt sogar Sodom. Hören wir nochmal seine Worte. Dann begann Jesus den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, vorzuwerfen, dass sie ihre Einstellung nicht geändert hatten. Wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind, sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyros und Sidon wird es im Gericht erträglicher ergehen als euch. Tyros und Sidon, sagen euch die Städte irgendwas? Ihr könnt sie verorten an der Ostküste des Mittelmeeres. Das waren wichtige Hafenstädte. Und durch den Handel kamen die natürlich auch mit vielen Kulturen und vielen Unsitten in Berührung. Und jüdische Propheten wie Jesaja zum Beispiel haben Gottes Urteil gegen diese Städte lange im Voraus angekündigt. Wenn ihr euch da belesen wollt, schreibt euch mal Jesaja Kapitel 23 auf. Da findet ihr eine lange Rede gegen die Hafenstädte Tyros und Sidon. Und Gott sagt nun durch Jesus zu den Orten am See von Genezareth, ihr seid viel schlimmer als diese Hafenstädte des Altertums. Die hätten längst eine Umkehr vollzogen, wenn sie das Wirken Gottes erlebt hätten, welches ihr erlebt habt. Sie werden bestraft, aber eure Strafe wird noch schlimmer sein. Am extremsten aber ist der Vergleich, den sich Jesu eigene Stadt Kapernaum gefallen lassen muss. Na, vergessen wir nicht, diese Stadt hatte ja noch ein weiteres Vorrecht. Hier wirkte Jesus nicht nur, hier wohnte er ja sogar noch eine Zeit lang. Man könnte sagen, dass dieser Ort ein besonderes himmlisches Vorrecht genoss. Umso strenger redet der Herr hier, ab Vers 23. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Ins Totenreich wirst du gestürzt. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dir. Wer Sodom vielleicht nicht so sehr aus biblischen Bezügen heraus kennt, der hat es vielleicht schon mal sprichwörtlich im Alltag gehört. Wenn unerhörte, moralisch verwerfliche Dinge geschehen und das als ganz normal gehandhabt wird, dann erinnert man sich zurück an jene berüchtigte Stadt, die irgendwo dort gelegen hat, wo heute das Tote Meer ist. Ich muss dran denken, als Kind habe ich mit meinen Eltern sonntagabends im Westfernsehen regelmäßig die Seifenoberlindenstraße angeschaut. Eine Sendung, die man inzwischen zum Glück eingestellt hat. In der Lindenstraße gab es eine ältere Dame, Else Kling, die immer neugierig das Leben ihrer Nachbarn verfolgte. Einmal, als sie etwas gegen den Strich ging und aus ihrer Sicht gegen jeden moralischen Anstand verstieß, sah man, wie sie den Kopf schüttelte und sagte, Sodom und Gomorra. Das war für sie eine Art und Weise, um auszudrücken, ich bin nicht so weit heruntergekommen wie meine Nachbarn. Die wäre empört gewesen, wenn man ihr gesagt hätte, du bist sogar noch schlimmer als deine Nachbarn. Aber genau das tut Jesus mit seinen Zeitgenossen aus Kapernaum, mit den Leuten aus seiner Stadt. Wie anstößig muss es für einen Juden geklungen haben, mit der heidnischen, verkommenen Stadt Sodom verglichen zu werden. Aber wer die Propheten kennt, der weiß, dass Jesus hier anknüpft an das, was schon Jesaja, Jeremia und Hesekiel über ihr eigenes Volk gesagt haben. Nur, dass Jesus den Ton noch verschärft und erklärt, ihr seid nicht nur wie sie. Verglichen mit euch verblassen die Sünden der Sodomiter. Ganz nebenbei sehen wir auch einen wichtigen Aspekt von Gottes Gericht. Der Schöpfer dieses Universums schert nicht alle Sünder über den gleichen Kamm. Er vermag zu unterscheiden zwischen denen, die nur wenig von Gott wussten und aufgrund dessen verurteilt werden, und denen, die sogar das Wirken von Jesus vor Augen hatten und trotzdem nicht umgekehrt sind. Und dieses Prinzip wird in einer Stelle im Lukas-Evangelium gut erklärt, zu der ich jetzt mal kurz springe. Im Lukas-Evangelium Kapitel 12 lese ich mal die Verse 47 und 48. Da heißt es, und jeder Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt, geschweige denn tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Es gibt demnach Abstufungen bei der Strafe für Sünder. Wer mehr von Gott erfahren hat, der wird auch mehr zur Verantwortung gezogen. Überlegen wir mal, ob unser Leben im Glauben dem entspricht, was wir bereits von Gott und Jesus gehört haben. Wir haben Gottes Wort vollständig vorliegen. Jesus hat versprochen, unter uns zu wohnen durch den Heiligen Geist. Nirgendwo dürfte es mehr Glauben geben als unter uns Christen. Aber ist das immer so? Manch einer mag denken, wow, wenn das so ist, wenn Gott für uns die Maßstäbe so hoch ansetzt, ist dann nicht derjenige besser dran, welcher nie von Jesus und seinen Taten gehört hat? Aber das ist ein Denkfehler. Das ist so, als ob man sagen würde, Chemnitz wäre besser dran, wenn es nie Kulturhauptstadt geworden wäre, dann würden die Menschen hier nicht so hohe Ansprüche stellen. Aber so funktionieren auch Gottes Maßstäbe nicht. Jeder Mensch kennt durch das Zeugnis der Schöpfung und durch sein Gewissen zumindest einen kleinen Ausschnitt von Gottes Willen. Und wer nachdenkt, der weiß, dass er auch auf diesem niedrigen Level gegen Gottes Maßstäbe verstoßen hat. Die Strafe für die Sünder im Altertum oder für Heiden am anderen Ende der Welt mag in gewissem Sinne milder sein, aber sie entfällt nicht, die Strafe. Mal ehrlich, wer möchte wählen zwischen einer leichten und einer schweren Strafe, wenn es noch eine dritte Alternative gibt, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott? Ja, es stimmt. Wer Jesus kennt, von dem wird auch viel gefordert. Aber es wird ihm auch so viel mehr geboten. Je klarer allerdings Gottes Botschaft im Laufe der Heilsgeschichte wurde, umso größer ist auch der Widerstand geworden. Über keine andere Person wurden so viele Bücher geschrieben, keine andere Person wurde so überanalysiert wie Jesus. Mir scheint, es ist für manche einfacher, ein kritisches Buch zu schreiben oder zu lesen über Jesus, als sich ihm unterzuordnen. Aber wie schwer ist denn das nun wirklich mit der Nachfolge? Geradezu naiv muss ja derjenige erscheinen, der einfach aufgrund seiner Bibel sagt, ich will Jesus nachfolgen. Und er hat nie die ganzen kritischen Werke, die ganzen Probleme und was weiß ich alles gelesen. Ne? Ich will einfach Jesus nachfolgen. Wir wissen, was Jesus dazu sagt. Auf die Weherufe von eben folgt nämlich hier ein Jubel. Jesus betet voller Freude zu seinem Vater und spricht, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles vor Klugen und Gelehrten verborgen und es einfachen Leuten offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbar machen will. Na, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das sind seine Worte an anderer Stelle. Du willst Gott wirklich kennenlernen? Dann führt kein Weg an Jesus vorbei. So einfach ist das. Aber diese einfache Lösung bleibt vielen vermeintlich klugen und gelehrten Menschen verborgen. Wir müssen mal überlegen, wie anstrengend hingegen ein religiöses Leben ohne den wahren Gott ist, ohne ihn wirklich zu kennen. Man kann ihm zwar irgendwie einen Altar errichten, so wie die Menschen im alten Athen taten, aber er bleibt trotzdem der unbekannte Gott. Anstrengend und nutzlos. Man kann auch in sich selbst hineinhorchen, man kann für ihn fasten, man kann zu ihm beten, man kann spenden, aber wenn du ihn nicht kennst, nützt das alles nichts. Alle Religionen dieser Welt versuchen in der Tat mehr oder weniger dasselbe, nämlich durch eigenes Bemühen Gott näher zu kommen. Aber in Jesus kommt Gott zu uns, begibt sich auf unsere Augenhöhe. Nur durch ihn, durch Jesus können wir erfahren, wer Gott wirklich ist, wie er wirklich ist. Aber wenn Gott sich klein macht, dann werden ihn diejenigen verpassen, die sich selber groß machen wollen. Aber der Kleinste im Reich Gottes, wisst ihr noch, was Jesus gesagt hat? Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als der größte Prophet. Und damit denke ich, erst recht viel größer in Gottes Augen als der gelehrteste Skeptiker. Jesus will damit nicht sagen, dass man sein Intellekt, seinen IQ bei Gott nicht gebrauchen darf. Im Gegenteil, Paulus zum Beispiel, von dem wir so viele Briefe im Neuen Testament haben, das war ein übelst gelehrter Mensch. Seine Argumente sind bestechend. Man muss sie manchmal mehrfach lesen, um sie zu verstehen. Aber Paulus war nicht nur ein großer Gelehrter, er konnte gleichzeitig seine eigene Begrenztheit wahrnehmen und er konnte sich dem Willen Gottes unterordnen. Und ich muss euch persönlich bekennen, die Menschen, von denen ich lernen durfte und immer noch lerne, die haben es durchaus akademisch weit gebracht, aber es sind nicht ihre Titel oder Diplome, die mich so sehr beeindrucken, sondern ihr tiefer Glaube. Da kann ein Professor vor dir stehen, aber er lässt den Professor nicht raushängen, sondern er kann ganz normal mit dir sprechen und dir ganz simpel und klar aus der Bibel erklären, was er glaubt. Wer Jesus hat, der ist angekommen. Er muss nicht mehr woanders nach Gott suchen. Und zu diesem Schluss kommen dann auch über viele akademische Umwege alle, die ehrlich forschen. Nur Jesus haben führt uns zum Ziel, ne? Wie es in einem Lied heißt. Und das meint Jesus, wenn er uns einlädt, neu einlädt und spricht. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass jemand eine solche Einladung ablehnen würde, oder? Tatsächlich aber hat Jesus diese Worte teilweise vom Propheten Jeremia zitiert. Wusstet ihr das? Auch Jeremia beginnt an einer Stelle mit einer Art Weheruf und lässt dann eine Einladung folgen. Hört mal, wie das bei ihm klingt und wie die Zuhörer reagieren. Ich lese aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 6, Verse 15 und 16. Schämen sollen sie sich, weil sie Gräuel verübt haben, aber sie wissen nicht mehr, was sie schämen heißt und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, zur Zeit, da ich sie heimsuche, werden sie stürzen, spricht der Herr. Also, spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen ihn nicht gehen. Wir wollen nicht. Wir wollen lieber weitersuchen, wollen uns weiter auf unseren eigenen Wegen abmühen. Wir wollen unsere eigenen Herren sein. Und wir wissen, in den 2000 Jahren seit dem Kommen von Jesus haben sich so viele alternative Wege entwickelt. Und ich meine, wer zum Beispiel gern wandert, wie schön kann man zum Beispiel auch in der Schweiz wandern. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass ein Wegweiser falsch aufgestellt wurde oder gar fehlt. Gut, wenn es dann GPS-Signale von oben gibt, die dir sagen, wie du wirklich laufen musst. Als Nachfolger, als Schüler des Herrn, muss uns sein Originalweg am Herzen liegen. Nur er führt uns zum Ziel. Das ist die Einladung Gottes. Kommt auf meinen Originalweg. Bei Jesus finden wir Ruhe. Ruhe vor vergeblichen religiösen Bemühungen. Aber das Gegenteil von vergeblicher Mühe ist nicht automatisch faulenzen. Auch bei Jesus heißt es dienen. Jetzt mag jemand sagen, dienen, das klingt jetzt wieder anstrengend. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Jesus ist ein guter und sanftmütiger Dienstherr. Er verlangt uns nichts Unmögliches ab. Er sagt, mein Joch ist leicht. Jeder Viehtreiber damals hat das Bild verstanden. Ein Joch, das war so ein hölzernes Gestell zum Anspannen von Tieren vor die Kutsche oder vor dem Pflug. In diesem Sinne setzt Jesus uns dazu ein, ein Feld zu pflügen, Samen auszusehen, Spuren zu hinterlassen. Aber er verspricht, dass es sich nicht um eine untragbare Last handelt. Er hilft mit dabei. Und deswegen kann zum Beispiel Johannes in seinem ersten Brief schreiben, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb zu diesem Punkt passend, Zitat, das Gebot Jesu ist hart, unmenschlich hart für den, der sich dagegen wehrt. Jesu Gebot ist sanft und nicht zu schwer für den, der sich willig darin abgibt. Gute Worte, ne? Und Paulus? Nachdem er im Römerbrief über die Glaubenstaufe geredet hat, erklärt, überlegt doch mal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Knechte zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Knechte. Entweder seid ihr Knechte der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen, oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Knechte der Sünde, gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Merken wir gehören zu einem Herrn, dem man von Herzen gehorchen und von dem man lernen kann. Zum Schluss will ich euch fragen, ob euch aufgefallen ist, dass Jesus bei seiner Einladung schlussendlich gar keine Rangliste mehr erstellt. Er hat es mit diesen Städten gemacht, also sie vergleicht und ihnen das Gerichtsurteil androhte. Aber bei seiner Einladung gibt es kein Ranking. Er sagt nicht, zuerst sollen die kommen, die viele Lasten haben. Erst danach dürfen diejenigen kommen, die weniger Lasten haben. Das macht Jesus nicht. Jesus sortiert uns nicht. Jeder darf kommen. Alle, die ihre Last loswerden wollen. Amen.